Berlin.
Hallo Bochum.
Thomas.
Moin.
Und hallo Axel Prahl ist wieder
Wir haben
da.
Axel Prahl dabei.
Wir hatten
Wunderbar.
nämlich, das letzte Mal haben Thomas und Axel nämlich so über ihre gemeinsame Theatervergangenheit reminisziert, dass wir zu bestimmten Sachen gar nicht gekommen sind. Denn wir haben uns, lieber Axel, wir haben uns nämlich was vorgenommen, Thomas und ich. Wir haben uns vorgenommen, wir reden mit dir nicht über den Münster-Tatort. Ist das nicht schön? Da freust du dich?
Alle reden über den Münster-Tatort. Wir nicht. Ja,
Weil
wieso?
wir haben gedacht, du wirst so oft darauf angesprochen oder so viel,
Richtig.
und wir haben so viel darüber gesprochen. Du machst es jetzt seit über 20 Jahren
Ja.
und es ist sehr viel dazu gesagt. Es ist alles toll und wir gönnen dir den Erfolg, aber es ist nicht,
Ja.
darüber wollen wir eigentlich nicht reden, weil
Aber ihr habt ihn ja jetzt schon erwähnt. Also
wir haben ihn erwähnt. Wir haben
20
das
Jahre hast du auch
Aber
schon
wir wollen
gesagt.
jetzt keine Anekdoten hören von dir oder wie
Nein,
du zu der Rolle
nein,
gekommen bist oder wie die
nein,
Arbeit. Das kann
nein.
man sich bei den anderen Podcasts
Kann man
anhören,
sich.
bei den vielen YouTube-Filmchen und sowas. Ähm, wir,
Wir, wir gehen ja
wir,
tiefer. Wir sind ja
wir
mehr.
gehen, wir sind investigativer. Und was ganz interessant ist, um nochmal eine Brücke zu schlagen zum Teil 1, ja, als du, lieber Axel, am Gripstheater angefangen hast, da kamst du nicht nur mit Hemd, Hose und Schuhe, sondern du hattest auch eine Gitarre schon dabei.
Ja, wie immer.
Und Axel stellte sich immer hin, ob man ihn wollte oder nicht, und zupfte einen flotten Daumen und spielte also Gitarre und spielte lustige Lieder und traurige Lieder und den Blues und sang. Und das war immer sehr, sehr schön. Und wie wir ja heute wissen, hast du eine eigene große Band und bist auf Tour. Also die Musik war für dich immer ein richtig wichtiges, nicht nur ein Standbein, sondern das gehört zu deiner Person sozusagen, die Musik.
Es war ja auch damals seinerzeit tatsächlich die Voraussetzung, dass ich überhaupt bei Linie 1 mitspielen durfte am Schleswig-Holsteinischen Landestheater, war, dass ich dem Regisseur in meinem damaligen Garten in Rendsburg Liedchen vorspielen musste, wie gut ich denn Gitarre spielen konnte. Weil er wollte das erstmal nicht so richtig glauben, dass ich spiele ja schon seit meinem 8. Lebensjahr, hatte auch eine Zeit lang tatsächlich klassischen Unterricht. Und bis das denn losging mit den Mädels und man mit dem Bourree von Bach am Lagerfeuer nicht so richtig die Mädels rumreißen konnte.
Es waren spezielle Mädels, die man
Ah,
damit
es waren speziell.
rumreißt.
Ich hätte beim Bourree bleiben sollen.
Aber du hast
Aber
eine tolle Frau. Ja,
was war es?
ja.
Welche Songs waren es
Hat
dann?
auch gedauert, ne?
Hast ausprobiert.
Welche
Wie
Songs?
beispielsweise Lieb Bourree von Bach.
Ja, siehst du, dann
Ja.
hat sich das gelohnt. Welche Songs waren es dann? Welche Songs am Lagerfeuer waren dann am erfolgreichsten, bevor du angefangen hast?
Es ging bei mir wirklich querbeet. Es ging dann danach tatsächlich erstmal los mit irischer Folklore, Irish Folk, aber eher komischerweise waren bei uns die Dubliners damals total verpönt. Es waren mehr so Gruppen wie Stuck in Swing und Planet und Brenda Wootton fanden wir großartig. Und also eher so die intellektuelle irische Musik und die klassische Folklore, so Irish Washerwoman, wie heißt es, so Morrison's Jigs, wo meistens dann verschiedene Dinge hintereinander, die alle im Sechs-Achtel-Takt gespielt wurden. Und dann hat man so eine lange Strecke davon gemacht. Es gab damals ganz viele Gruppen, die sich mit Folk beschäftigt hatten. Es gab in Elmshorn das alljährliche Folk-Festival, das einen relativ guten Ruf auch hatte. Da habe ich damals auch schon mal gespielt mit meiner Combo, bei der ich mitgespielt hatte. Damals habe ich Mandoline gespielt und Gitarre. Und dann ging es natürlich weiter mit Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young sowieso rauf und runter, Cat Stevens von vorne bis hinten. Das waren die Knaller am Lagerfeuer so da.
Soll ich euch mal gestehen, wer bei mir, der mich zur Gitarre gebracht hat oder wen ich damals immer benutzt habe?
Lass mich raten, Clapton.
Nee, nicht, oh Gottes Willen, Clapton, nee, oh Gottes
Ja.
Willen, nee, jetzt kommt's, Achtung, Christe Burg. Wow. Aber die ersten, wirklich, ich habe.
Die
hab,
erste
ich,
ist toll.
Nein, du, ich streite mich ja immer mit Mittermeier darüber, ab wann man Christe Burke nicht mehr hören kann. Und ich stehe dazu, bis The Getaway ist Christe Burke super.
Don't Pay the Fireman finde ich ein großartiges Lied.
Ja, ja, ja.
You fix the price.
Da habe ich wirklich angefangen, Gitarrenakkorde mir rauszuhören und nachzuspielen auf meiner Nylon-Seiten-Akustikgitarre. Aber ich glaube, wenn es den nicht gegeben hätte, und das ist mir jetzt auch im Nachhinein überhaupt gar nicht peinlich, zu sagen, einfach, das sind einfach meine Ursprünge will ich nicht sagen. Aber das Tolle ist ja auch, wenn du jetzt auf Tournee gehst als Musiker mit deiner Band und so weiter, da sagen die Leute auch, ja, ach, das ist schon wieder so ein Schauspieler, der Musik machen will. Aber sie haben es eben nicht so auf dem Schirm. Natürlich, klar, bist du als Schauspieler bekannt, aber bevor du Schauspieler wurdest, warst du Musiker.
Ich wollte eigentlich auch immer tatsächlich mit Musik mein Geld verdienen. Hm. Das war ursprünglich mal mein Plan. Sicherheitshalber musste ich natürlich auch für meine Eltern, weil das konnte man ja damals noch nicht alles so ganz selber entscheiden. Deswegen habe ich mich dann nach dem Abitur auch erstmal an der pädagogischen Hochschule eingeschrieben für Mathematik und Musik auf Lehramt. Wer hat das nicht studiert? Und das habe ich dann aber im fünften Semester hatte ich dann so viele Scheine, dass die gesagt haben, nee, also das sind ja völlig überqualifiziert.
Gehen Sie mal, machen Sie mal lieber Musik, das ist besser.
Machen Sie mal lieber Musik. Genau.
Aber bevor es dann wirklich zur großen Musikbühne kam, muss ich jetzt noch mal einen kleinen Schlenker machen. Unsere Wege trennten sich ja dann Mitte der 90er Jahre. Also ich bin dann weg vom Grips und habe dann angefangen, Comedy zu machen. Du bist dann noch ein paar Jahre geblieben.
Ja, du bist vorher.
Ja, ich bin vor dir gegangen und du bist dann noch ein bisschen geblieben und hast dann auch noch viele tolle Produktionen gemacht. Und dann habe ich dich eigentlich wir haben uns aus den Augen verloren und dann sah ich dich in diversen Filmen und ich merkte so, ach guck mal, die Schlagzahl an Filmen und auch an tollen Rollen wird immer besser. Und dann kam Halbe Treppe, Andreas Dresen. Und das hast du ja in gewisser Weise auch dem Krebs zu verdanken. Oder wie war das damals mit Andreas?
Das ist richtig. Andreas kam damals ins Krebstheater und schaute sich das Stück Kaffee Mitte an. Und da hatte ich drei Rollen. Einmal Mungo, den stotternden Türken und lustig dürfte ich heute natürlich auch nicht mehr machen.
Es wäre schwierig, ja.
Wäre schwierig.
Kulturelle Aneignung.
Ich hatte noch Blümchen, den Politiker.
Ja.
Und diese Kanalratte, wie hieß der denn noch, den ich da gespielt habe? So ein Totschläger-Punk irgendwie mit so einem Brutalo. Wie hieß denn der noch?
Ich war nicht dabei, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nur gesehen.
Aber Klassenfeind habt ihr nicht gemacht am Grips, ne?
Nee.
Das waren immer eigene Stücke, ne?
Das waren immer eigene und meistens auch Uraufführungen. Es kamen dann später auch Stücke raus, aber meistens waren es Uraufführungen oder eigene geschrieben. Mhm. Nein, und da hatte ich Andreas Dresen gesehen und fand dich super und hat dich für Halbe Treppe besetzt, oder wie war das?
Der hatte damals von Annegret Held den Roman Meine Nachtgestalten, den die geschrieben hat, den hatte er zusammen mit seiner Autorin, hilf mir auf die Sprünge, auf jeden Fall, die hatten angefangen, zusammen einen Filmstoff daraus zu entwickeln, aus diesem Buch Meine Nachtgestalten. Und dann sind insgesamt zwei Filme draus geworden, weil sie auf der Hälfte der Strecke gemerkt haben, wir wollen eigentlich in zwei unterschiedliche Richtungen. Und dann ist der Film Nachtgestalten entstanden.
Ja.
Mit Herrn Gwiesdek, der mit auch den Silbernen Bären für diesen Film gewonnen hat. Und da spielte ich einen Polizisten. Und in dieser Rolle als Polizist hat Andreas Dresen in der Regie auch das erste Mal vor laufender Kamera improvisieren lassen. Und zwar waren das damals Dominik Horwitz, Miriam Abbas und meine Wenigkeit. Und die beiden spielten ein Pennerpärchen, die irgendwie ohne Fahrschein im Zug erwischt wurden und mit ihrem Hund jetzt auf der Wache landeten. Und das haben wir dreimal konventionell gedreht mit dem vorgeschriebenen Text von, oh Mensch, die Autorin, das ist mir jetzt echt mega peinlich, weil ich liebe sie, das ist eine tolle Autorin. Ich habe gerade Ladehemmung,
Ist nicht schlimm,
deren
kann man
fällt mir
jederzeit
bestimmt
googeln
später noch
und
wieder ein.
einfach.
Ja, und ja, vielleicht kann man in der Zwischenzeit einer von euch googeln. Ich kann das ja hier mal weitererzählen.
Der Trick ist nicht zu googeln, sondern so lange zu warten, bis es wieder, bis
Ja,
der
genau, bis es
Gedanke wieder
wieder da
kommt.
ist.
Und das ist nämlich
Ja,
dieses
ja.
Glücksgefühl, was in unserem Alter so schön ist. Man sitzt vor einem, man sieht einen Film oder man überlegt, wer war das nochmal, wer war das nochmal? Und diese Initialzündung zu sagen, ich gucke im Handy nach, wer es war, das muss man sein
Ja.
lassen. Weil dann fangen nämlich irgendwelche Synapsen wieder an, die man komplett
Zu
vergessen hatte.
arbeiten.
Genau,
Ja.
aber jetzt muss ich nochmal fragen, war die Polizistin nicht vor halbe Treppe? Das war doch
Nee,
vor.
also nach Nachtgestalten kam dann erst noch die Polizistin
Genau,
mit
genau.
Gabi Schmeide,
Und
ja.
da habe ich dich nämlich zum ersten Mal gesehen. Und da, und das war nämlich mein Ansatz bei dir, habe ich nämlich eigentlich gedacht, dass du ein Ossi bist. Ich habe dich ganz lange als Ossi in die Schublade gesteckt, wegen der Polizistin. Das spielt ja in Rostock, glaube ich, war das.
Ja,
Das war, und dann
richtig.
halbe Treppe Frankfurt oder in Polizistin hast du diesen norddeutschen Akzent dann so gehabt und in Rostock war es dann mehr so dieses Brandenburgische und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich kannte den Typ vorher gar nicht, das muss ein Ossi sein. Und natürlich auch, weil die Filme halt auch da spielten. Hast du das öfter gehört, dass das. Dass
Klar, ich wurde vielfach in Plattenbauten verortet. Hab mich immer sehr gefreut, wenn Kollegen, Leila Stieler heißt sie. Na, so
Jetzt
jetzt
haben wir es,
ist der Name
siehste,
wieder da. Leila
siehste.
Stieler hatte Nachtgestalten geschrieben und Andreas Dresen hatte den Film Die Polizistin daraus.
Genau,
Genau. Und
das war's.
die beiden Sachen. Und Andreas Dresen musste damals beim WDR lange kämpfen dafür, dass ich mit Gabriela Maria Schmeide zusammen, dass wir beide die Hauptrollen da spielen durften. Weil da waren natürlich Name-Dropping.
Ja.
Technisch waren da andere Leute angesagt. Aber immerhin, also der damalige Chef vom WDR Fernsehspiel hat gesagt, okay, mach Probeaufnahmen mit denen, wenn das überzeugt, dann nehmen wir die.
Aber das war im Nachhinein ja genau die richtige Entscheidung, weil wie gesagt, ich habe euch wirklich da, ich habe dich nicht irgendwie als schleswig-holsteinischen Schauspieler oder so gesehen, sondern ich habe wirklich Leute gesehen, die ich noch nicht kannte, wie es so heißt, so frische, unverbrauchte Gesichter. Und ich habe euch das alles abgenommen,
Ja.
weil ihr eben so jung wart und so unbekannt wart und auch weil diese Art und Weise, wie Andreas Dresen seine Filme inszeniert hat, er macht ja zwischendurch jetzt auch mal andere Sachen, aber genau dieses Improvisierte, das habe ich so in dieser Form im deutschen Film noch nicht gesehen oder habe ich
Es
zu wenig
war auch
deutsche
nicht so,
Filme gesehen?
es war auch nicht so wirklich komplett improvisiert. Also bei Polizistin hatten wir natürlich ein hervorragendes Drehbuch auch. Und
Ja.
Leila Stieler auch mitgeschrieben hatte, glaube ich. Und Andreas, also das haben sie zusammengeschrieben. Und wir haben natürlich trotz alledem ab und zu mal versucht, frische Sachen reinzubringen und so. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber so richtig losgelassen und drauf los improvisiert haben wir dann eigentlich erst bei Halbe Treppe.
Und da brauchtet ihr wahrscheinlich die Polizistin erstmal dafür, um zu gucken, es geht und halt natürlich auch mit den Leuten, auch mit dem
Ja.
Ensemble, weil es ja wirklich, ich meine, das ist ja, das klingt ja so paradox, aber man braucht ein gutes Drehbuch, um gut improvisieren zu können, glaube ich.
Naja, nee. Also Halbe Treppe war ja tatsächlich so, dass wir 3 Monate in Frankfurt-Oder in einem Hotel gewohnt haben und uns gemeinsam auch diese Geschichte ausgedacht haben. Also da hatte Andi, hat er auch wirklich massiv Angst vor gehabt, weil so unvorbereitet, der geht normalerweise, der ist ein ganz pedantischer Vorarbeiter und weiß im Grunde genommen schon ganz genau, worauf er hinaus will, was er erreichen will, welchen Schnitt er haben will, welche Kameraausschnitte etc. pp. Und selbst den Ton hat er schon, sag ich mal, einigermaßen im Ohr, weil er ja weiß, wen er besetzt hat und so. Mhm. Und bringt dann, und das ist seine Kunst irgendwie, dass er die Leute dann dorthin bringt, das so zu spielen.
Das und das kann man ja auch, glaube ich, nicht mit jedem machen. Also ihr wart ja schon, dadurch, dass ihr die Polizistin vorher gemacht habt, zusammen auch ein Ensemble quasi.
Genau, da waren, ja, Andi hat gerne Leute um sich, die, mit denen er schon lange zusammengearbeitet hat, weil das häufig eben die Arbeit auch vereinfacht. Wenn du beispielsweise bei der Maske, da musst du nicht mehr lange reden, da brauchst du nur sagen, das und das. Ah, ja, okay, mach ich. Wisst ihr? Und da sind die Arbeitswege einfach kürzer. Und viel Erklärsituation und so weiter fällt dadurch weg, weil man sich eben schon sehr, sehr gut kennt. Mhm. Und das Ding war, dass dadurch, dass Andi mit Nachtgestalten das Produzentenpreisgeld gewonnen hatte, hatte er dieses Geld dank dieses wunderbaren Produzenten eben auch, Peter Rummel, der gesagt hat, okay, wir nehmen dieses Preisgeld. Und Andi wollte wahnsinnig gerne nochmal so arbeiten wie damals an der Filmhochschule. So, mal ganz von vorne, Tabula rasa, Blatt ist frei. Er hatte 4 Charaktere entworfen, sage ich mal, für die er eine Vita geschrieben hat. Also jeder hatte so 4, 5 Blätter in der Hand, die einen Lebensweg gezeichnet haben. Also in meinem Fall war das einer, der vorher bei der NVA war, dann daraus, hat eine Zeit lang eine Kneipe gehabt, die ist aber gegen die Wand gefahren, dann hat er diese Imbissbude gefunden, dann hat er den Hänger da aufgestellt, eine Zeit lang hat er dann auch im Wachschutz gearbeitet und so. Und dann, Andi arbeitet sehr gerne dokumentarisch. Also wenn du im Film Schuhe kaufen gehst, dann geht er mit dir gerne auch mal in einen Schuhladen und kauft mit dir Schuhe und benutzt dann das Zeug, was er da zusammenkriegt. Mhm. Und das ist natürlich sehr realitätsnah, so wie es eben im richtigen Leben genau ist. Und Andi fand es damals immer so absurd, dass man die Straße freiräumt, falsch geparkte Autos wegräumen lässt, um dann wieder Autos reinzustellen, damit das Ganze so aussieht wie im richtigen Leben. Also es ist schon irgendwie sehr komisch.
Und auch die Wohnung, in denen ihr gedreht habt und so, das ist, ich meine, da brauchen ja Ausstatter beim Film und beim Fernsehen unheimlich viel Geld für, um eine Wohnung so aussehen zu lassen oder ein Studio so zu bauen, als würdest du jetzt wirklich in irgendeiner Wohnung leben. Und das, man hat einfach gesehen, dass das Wohnungen sind, in denen ihr da seid.
Nee, die waren ausgestattet.
Leck mich am Arsch. Dann war das so, also Dresden ist gerade eben nochmal.
Aber wo du es ansprichst, also was für Improvisation total wichtig ist, ist, dass man wirklich weiß, wovon man redet. Also du kannst nicht, wenn du Leute zu dir nach Hause eingeladen hast oder du spielst, du hast Leute zu dir eingeladen und sitzt da beim Kaffee trinken, dann kannst du nicht anfangen, den Zucker zu suchen oder was weiß ich nicht. Also klar, es kann mal passieren, dass man nicht weiß, wo der Zucker steht, wenn man die Frau fragt. Aber ne, also die gewissen Handgriffe und so weiter, das muss alles selbstverständlich wirken. Und du musst dich da wirklich zu Hause fühlen. Deswegen haben wir eben auch 3 Monate gebraucht. Ich habe den Job, den der Chef, dem der Laden gehörte, Uwe Kukowski dann übernommen hat. Ich bin wirklich morgens um 5 in den Großmarkt gefahren und habe da eingekauft. Ne, die Eisbein-Szene und so weiter, das war alles real, so wie es tagtäglich sonst auch so stattfindet. Und das macht die Sache dann eben sehr unterhaltsam.
Ja, ja.
So ging es echt eben.
Ja, und das war, also wie ihr auch gespielt habt als Ensemble, das hat einen ergriffen und hat einen berührt und das hatte ich so in der Form aus Deutschland noch nie gesehen.
Ja, ja.
Und es war ein deutscher Film und es spielte im Osten, aber es war nicht so jammerig.
Ja.
Ne? Und das war eben nicht so, ja, wir armen Ossis, sondern es war eben ein Teil von in Deutschland und das war in Frankfurt-Oder, was natürlich auch besonders interessant ist. Ja. Und eben auch mit dieser Band, waren das nicht die 17 Hippies auch, die da mitgemacht haben?
Ja, genau. Die kamen da und die hatten zum Beispiel auch, die waren auch ab und zu mal bei uns. Und die Idee beispielsweise, glaube ich, mich zu erinnern, dass die Musik aus der Toilette irgendwann kam. Ich wurde ja dann irgendwann verfolgt von dieser, da stand ja immer dieser Dudelsackspieler vor meinem Zelt. Und das war von einem der Sitz, also entweder war das Christoph, oder Kiki könnte das auch gewesen sein, der diese Idee hatte. Oder Koma könnte es auch gewesen sein, der den Dudelsack gespielt hat. Naja, egal.
Ich weiß es nicht.
Ihr habt ja auch, weil wir über die Ausstattung gerade gesprochen haben, ihr habt ja auch wirklich Szenen gedreht, jeweils auch aus verschiedenen Perspektiven. Ich kann mich an diese Badewanne-Szene erinnern, wo es erst mal, das ist auf den Extras drauf bei halbe Treppe, ja. Sie kommt rein und man sieht es aus ihrer, nicht aus ihrer Perspektive, aber die Kamera ist bei ihr, sie macht die Badezimmertür auf und dann sitzen die beiden, also ihr Mann und ihre Freundin in der Badewanne und dann sieht man bei den Extras das gleich nochmal aus der Badewannensicht. Und da, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist natürlich klar, das muss natürlich im Studio gewesen sein, weil du kannst ja keine Kamera hinter so eine eingebaute Badewanne stellen.
Nee, das war schon eine reale Wohnung.
Diese Illusion ist...
Es war eine reale Wohnung, aber sie wurde natürlich ausgestattet.
Ja, okay.
Also die Schränke wurden reingestellt und so weiter. Ja. Nee, und Michael Hammond hat da wahrscheinlich auf dem Badewannenrand gesessen und hat so die Kamera gehalten, schätze ich mal. Wir haben ja mit so einer mit so einem Winzding gedreht da.
Okay.
So, und... Beziehungsweise, nee, er hat ja sogar von vorne auf die Wanne gefilmt. Und unser, na, was heißt Fehler? Wir dachten immer, es wäre wahnsinnig komisch, wenn die in der Wanne hocken und sie kommt nach Hause.
Ja.
Das sozusagen das unterhaltende Moment wäre. Nee, aber viel lustiger ist natürlich die Überraschung, dass wenn, hallo, ich bin zu Hause. Hallo, Schatz, bist du da? Es baut natürlich die Spannung viel mehr auf. Und erst dann, wenn sie die Tür aufmacht, sag mal, hast du natürlich eine gleichwohl größere Überraschung. Weil ansonsten hätte man da wahrscheinlich im Badezimmer
was aufbrechen müssen, ja. Oder
versuchen, sich im Verbandskasten zu verstecken.
Aber dieser Luxus der verschiedenen Einstellungen und des Improvisierens, ich denke mal, dass da gab es bestimmt auch einige Szenen, wo gesagt hat, nee, das machen wir jetzt normal und so weiter. Aber ich glaube, dass das ja bei einer normalen Filmproduktion, die eine bestimmte Taktung hat, oder bei einer großen Produktion, wie weiß nicht jetzt hier, ich sage jetzt mal Pianist, gar nicht möglich ist, oder beim Tatort. Weil das muss ja zack, zack, zack und nächste Szene halt.
Ja. Tatort. Es gab ja auch einen improvisierten Tatort. Und man hatte uns natürlich auch gefragt und da habe ich gesagt, mein Lieber, ich mag den Jan Schütte total gerne. Ich finde auch seine komödiantischen Geschichten und so weiter, die funktionieren ganz wunderbar. Aber bei einem Krimi brauchst du einen wahnsinnig guten Plot.
Ja.
Den musst du wahnsinnig gut vorbereiten. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass du in 2 Tagen, und da kannst du noch so brillante Schauspieler haben, das haut so nicht hin. Das glaube ich nicht. Also da hatte ich Angst vor. Deswegen habe ich gesagt, nee, da möchte ich lieber nicht so gerne. Tut mir leid. Ich glaube, war ein bisschen beleidigt, aber kann man nicht ändern.
Aber man kann ja sagen...
Man kann es ja probieren, aber das müsste, wenn dann wirklich ganz anders, dann musst du drehen wie Ken Loach, dass du jeden Tag nur eine Seite rausgibst und dann brauchst du aber wirklich 3 Monate und machst immer nur kleine Häppchen und jeder kriegt nur einen Teil der Information, immer nur der es wissen darf. Also, ich meine, das haben sie dort wohl auch gemacht. Es hatten nicht alle Informationen.
Ja, sag mal, aber das war ja dann so, du kannst mich natürlich berichtigen, wenn es nicht so ist, aber ich, also in meiner Wahrnehmung hatte ich den Eindruck, nach Halbe Treppe, nach eben diesem Film, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ging es bei dir richtig ab. Also du hattest dann richtig viel zu tun, ne? Und dann kam natürlich der Münsteraner Tatort, das haben wir jetzt schon mehrmals gestriffen. Und nun bist du ja ein Unruhegeist. Und wir beide haben ja die große Freude, dass wir uns ein oder zweimal im Jahr treffen im Tonstudio und dann nehmen wir Captain Sharky auf. Ja. Also du sprichst dann auch den Captain Sharky. Und wie ich dann eben von unserem gemeinsamen Freund Tom Keller, Saxophonist vom Krippstheater, der mir immer wieder erzählt, ja, der Axel Prahl, der dreht 5000 Tage im Jahr und hat noch da noch Termine und macht noch Hörbücher und macht noch Hörspiele. Und dann macht er auch noch 30.000 Termine mit seinem Inselorchester. Er ist bekloppt. Also wie viel, also jetzt meine wirklich, wo nimmst du die Power her und die Energie? Wie viele Termine hast du mit deiner Band? Hast du 20, 50 Termine mit deinem riesigen Orchester?
Na, jetzt für 2022 sind es, glaube ich, so bummelig 15 bis 20 Konzerte. Ich weiß es
nicht. Aber normalerweise, sagen wir, zu Friedenszeiten, also vor Corona, waren es wahrscheinlich das Doppelte oder dreifach oder mehr, oder?
55 Konzerte.
Das ist nicht schlecht. 55. Und da warst du damals schon Münsteraner Tatortkommissar und hast noch die Filme gemacht. Du machst ja nicht nur Tatort, du machst auch noch andere Filme und machst noch andere Projekte. Und dann gehst du auch noch auf Tour. Wann schläfst du? Wie machst du das?
Pass auf, für alles, was man liebt und für alles, was Spaß macht, strengt nicht an. So, also das ist schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und ansonsten halte ich es wie Beppo Straßenkehrer. Man darf nie die ganze Straße betrachten, die voller Laub sieht, ne, aussieht, sondern immer schön die kleinen Dinger zusammennehmen, reintun und weiter. Immer schön Stück für Stück für Stück. Dieses ganze Gestresse und so weiter, das hat meine Agentin. Die kann da rumschieben mit den Terminen. Und dann haben wir hier noch einen. Und dann haben wir so. So, und ja.
Aber das ist ja auch das, was ich ja auch so als ich sag mal so, ich oute mich mal auch als Fan von dir, was ich ja auch bei dir so unglaublich angenehm finde, ist, dass man nicht irgendwo reinschaltet und denkt, ach, der schon wieder, ach, da jetzt der. Aber ich meine, ihr macht zwei Münster-Tatorte im Jahr, glaube ich, dreht ihr. Ja. Und es ist aber die Sachen, die du dir aussuchst, und das halte ich dir auch ganz hoch an, muss ich wirklich sagen, es gab nie einen Film, jetzt ich bewege mich jetzt vielleicht auf ganz dünnes Ei, auf ganz dünnes Eis, aber es gab nie einen Axel Prahl-Film, einen Film, wo du fett auf dem Plakat warst, das ist der Film, Axel Prahl ist, was ich und so weiter, sondern du warst immer Teil des Ganzen, also Teil des Films, Teil des Teams, Teil des Drehbuchs. Und ich glaube, also ich unterstelle jetzt mal einfach, dass dir auch solche Sachen auch wahrscheinlich mal angeboten worden sind. So von wegen, das ist jetzt ein Film, den trägst du jetzt alleine, oder das ist eine Serie, wo du der große Star bist. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass du das gar nicht nötig hast, sondern dass du wirklich eher so ein Teamplayer bist, so ein Ensemble-Player. Und es eigentlich bei dir immer auch um die Geschichten geht und um die Sache, um die Erzählung auch.
Naja, also ich sag mal...
Außer Captain Sharky vielleicht, da bist du der Star.
Natürlich gibt es schon Filme, wo ich eben auch die Hauptrolle spiele.
Ja, 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 ja.
Bei anderen Schauspielern wäre es wahrscheinlich so, dass man da irgendwie den Kopf hinkleben würde, was weiß ich, bei Veronika Ferris oder weiß der Geier. Aber dann würde man trotzdem dort wahrscheinlich auch... die Mitspieler oder Kontrahenten weiter hinten postieren oder so und ja, sie ja. Dann ganz vorne und so weiter. Darin ist mir nie gelegen. Also für mich ist immer Film, der Film reißt immer an der schwächsten Stelle. Deswegen musst du immer versuchen, die Leute, die um dich rum sind, wo du das Gefühl hast, oh Mann, der ist unsicher, der ist hier ersten Tag am... Bei Münster Tatort hat so eine Erwartungshaltung und will am liebsten alles spielen und alles gleichzeitig, damit er ja auffällt oder sie ja auffällt oder was weiß ich nicht, ist ja Quatsch, weil darum geht es ja nicht. Es geht um einen kleinen Moment eines Lebens, den man betrachten muss und wo man gucken muss, was fühlt man da? Wie guckt man da? Vielleicht ist man auch nur ganz still sitzend und hört zu. Und das ist, ich habe da mal mit Andi Dresen in so einer Sommerakademie beim ZDF, da gab es so angehende Regisseure, sollten inszenieren. Und das fand ich ziemlich faszinierend. Was kaum einer konnte, war, da hatte er die Aufgabenstellung gegeben, seid mal einfach nur da, macht man nichts. Fällt wahnsinnig schwer.
Ja, wir versuchen das gerade hier. Das
ist, ja, ja, ich merke es.
Es ist für uns als Solotypen, wenn wir durch die Gegend fahren, ich sehe ein Plakat von Thomas mit seiner Fresse groß drauf oder ich sehe mich und gerade wenn irgendwo ein Wahlkampf ist, weißt du, Bundestagswahl und dann sehen wir irgendwie diese ganzen Wahlplakate und dann sehen wir uns dazwischen, da schämen wir uns auch so ein bisschen, denken, was ist das eigentlich für ein Ego-Trip, den wir eigentlich als Komiker dann fahren und dann sehen wir dann diese Filme mit The Rock und so bla bla und dann denkt man so, nee, es gibt einfach auch Film und auch halt, weil du ja auch vom Theater kommst, ist halt diese Schauspielkunstform des gemeinsamen etwas in dem Moment entstehen zu lassen. Das ist eben so dieses, und da habe ich halt immer auch bei den Tatort-Sachen immer irgendwie das Gefühl, dass da wirklich ein Team dahinter steckt und ein Ensemble. Und dass es jetzt nicht darum geht, ich sehe jetzt den neuen, man sagt ja auch nicht, ich sehe den neuen Axel Prahl-Tatort, sondern ich sehe den neuen Münster-Tatort.
Genau. Ja, das stimmt. Ja, ja.
Das wir stimmt. Sind aber da auch wirklich eine Family, ein Sextett.
Ja.
Und da bildet ja auch jeder jemanden ab, der in der Gesellschaft sich vielleicht widerspiegelt und so weiter. Wisst ihr, insofern ist auch das natürlich Erfolg des Teams. Aber ich will auch nicht nur die vor der Kamera, sondern auch die hinter der Kamera und so weiter, was die alles leisten müssen. Und da ist es eben genauso. Also an der schwächsten Stelle, wenn du da irgendwo eine gebaute Tür hast und die fängt an zu wackeln, wenn du sie aufmachst.
Aber weißt du, ich muss dir da auch was wirklich zugute halten, und das sage ich auch aus gemachter Erfahrung, weil ich ja nun mit dir Captain Sharky mache. Ich glaube, dass diejenigen, die vorne stehen, das ist natürlich in dem Fall bist du das bei Captain Sharky, weil du die Hauptrolle sprichst und ich als Regisseur und Produzent, dass diese beiden Menschen wichtig sind so für die soziale oder psychologische Hygiene, wie die Stimmung eben ist. Ne? Und wenn du natürlich einen Star dabei hast, der immer schlechte Laune hat, weil er sowieso zu spät kommt, weil er keinen Bock hat, weil er den Regisseur hasst und weil er sowieso irgendwie alles in den Sack hauen will und weiß der Fuchs, also dann haben irgendwie alle Angst und alle stehen so stramm. Und das Schöne ist, so kann man natürlich nicht arbeiten, aber wenn der Star, und in dem Fall bist du das ja bei Captain Sharky, wenn der dafür sorgt, dass einfach gute Stimmung ist und dass niemand Angst haben muss vor den hysterischen Anfällen des Hauptdarstellers, dann ist das einfach toll und das machst du sehr, sehr gut. Und das große Geheimnis ist, du warst schon immer so. Du warst schon immer ein netter Kerl und du warst schon immer geerdet. Du gehörst wirklich zu den geerdetsten Menschen, die ich kenne. Und das finde ich extrem angenehm. Und da gibt es ja eben auch andere. Obwohl, oder beziehungsweise anders gesagt, es ist sehr, sehr interessant, wer bei sich bleibt und wer sich treu bleibt und wer komplett die Nerven verliert. Und der dann irgendwie Bodyguards um sich hat und der schlechte Laune hat und so. Und das ist auch eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und ich habe den Eindruck, bei meiner Zeit als Orchesterwart hatte ich es mit Weltstars zu tun, mit Leonard Bernstein zum Beispiel, der wie ein Rockstar tiefenentspannt ins Leipziger Gewandhaus kam. Und dann hattest du mit dem Cottbusser Generalmusikdirektor zu tun und der hat sich benommen wie Captain America.
Ja, but,
weißt du? Und wo ich denke, ey, du kleiner Furz, ey, ich habe hier mit Leuten zu tun gehabt aus der ganzen Welt, die nett und freundlich waren. Du musst mir ja nun nicht irgendwie ein Bier ausgeben, aber du musst mich auch nicht behandeln wie der letzte Arsch. Und das ist eben das Schöne, wenn du so ein Teamarbeit machst, wir sind ja bei unserem Hörspiel ein Mini-Team, aber wenn ihr am Set seid für den Tatort oder egal, für welchen Film auch immer, man ist am Ende relativ schnell eine Familie, man ist eine Truppe.
Ja,
und da muss man miteinander freundlich umgehen.
Sein, ja. Und im noch besseren Fall ist der Regisseur sozusagen der Papa. Wisst ihr, der so schützend die Hand auch über seine Schäfchen hält, über alle Gewerke und so weiter und zwischen Produzenten und so.
Ne, ich finde das denn immer so lustig, wenn man sich diese Filme anguckt, also diese Dokumentaraufnahmen von Werner Herzog und Klaus Kinski. Kinski rastet aus und schreit und Werner Herzog sagt nur, so, jetzt gib mal a Ruhe, jetzt ist aber gut, Klaus, wir müssen noch weiter drehen. Ja, die dumme Sau! Und ich finde das einfach großartig.
Ich schwöre dir, ich habe mal mit dem von das rote Sofa mit dem Herrn Münchenhagen.
Ja.
Den hat er ja immer Münchhausen genannt, der Kinski.
Ja.
Und der erzählte mir, dass der Kinski total nett hat, ne, so. Und sobald die Kamera angeht, das Scheinwerferlicht, hat er sich so benommen. Und hinterher ist er dann zu Münchenhagen wieder gekommen und hat gesagt, und war doch ganz gut, oder? Und ich bin mir sicher, dass die, weil guck mal, die mussten, die haben ja Fitzgeraldo da, die, ne, das Schiff.
Ja.
Und die Indios sind alle keine Schauspieler. Das heißt, du musst versuchen, die wirklich emotional dorthin zu bringen, dass die wirklich Angst vor dir haben, dass sie dich eigentlich töten wollen, weil das sollten sie ja spielen.
Ja.
Und das haben die hervorragend mit dieser Nummer
gemacht. Ja, ja.
Und jetzt ist es im Nachhinein, ich meine, gut, Klaus Kinski war manchmal auch Choleriker, keine Frage. Aber das war meines Erachtens, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich diese Rolle übernommen hätte und was weiß ich, der Regisseur sagte, wir müssen die irgendwie zum Spielen bringen. Die stehen da immer nur und grinsen. Das kannst du ja nicht gebrauchen im Bild. Also da musst du sie ja irgendwie gegen dich aufbringen, wenn sie sozusagen deine Gegenspieler sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist da hat Herr Herzog dann im Nachhinein noch ein bisschen vom profitiert, als er dann diese...
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Könnte ich mir vorstellen.
Wenn du jetzt Filme drehst, du hast viel mit Dresen gedreht und mit Dresen drehen und du hast mit Polanski gedreht und ich denke mal, dass da auch der eine oder andere internationale Anfrage kam. Mit welchem Regisseur würdest du sagen, okay, pass auf, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, mit dem würde ich jetzt sofort losziehen, meinetwegen in den Amazonas. Wenn du dir das aussuchen könntest, mal so ganz spontan, kann auch ein Deutscher sein, kann auch, aber ich, für die Leute, die uns nur hören, Axel Prahl, denkt nach.
Ja, ich könnte es nehmen, also dafür hängt für mich zu viel an so einer Entscheidung.
Ja, das und auch wahrscheinlich auch zu viel am Stück und am...
Ich muss erst mal das Buch lesen. Und damit geht es schon mal los.
Und dann,
weil der Regisseur ist ja im Grunde genommen nur der ordnet, sage ich mal, und natürlich für das Technische verantwortlich ist, für die Aufzeichnung etc. pp. Und also insofern, das ist eine schwierige Frage.
Was du wahrscheinlich meintest, Tennis, ist wahrscheinlich der Gedanke, dass du sagst, da kommt eine Anfrage von Quentin Tarantino oder von Steven Spielberg und dann liest man das alles gar nicht und es ist einem auch scheißegal, wie viel Geld es gibt.
Ja.
Du willst es einfach machen. Aber ich glaube, Axel, ich bin da total bei dir, dass
ich
du...
Ich bin ein Freund von Tarantino, muss ich gestehen.
Ja.
Das ist mir zu gewaltverherrlicht. Auch wenn es soll ausgestellt sein, das ist Imaging und so weiter, aber das ist nicht die Art von Filmen, also dann eher so Stalker oder, also dann geht es schon eher in eine andere Richtung.
Also wenn Spielberg dich anrufen würde und sagen, ich hätte dich gerne für meinen nächsten Film, würdest du sagen, ja, um was geht's denn? Welches ist das
Thema?
Genau. Und wenn Spielberg dann sagen würde, pass auf, ich drehe Linie 1, aber in New York.
dann würde ich ihm sagen, lass mal lieber.
Und das ist die richtige Antwort. Das geht nicht.
Lass das nach. Das tut nicht. Tu das Not.
Haben wir auch schon. Also das finde ich ja auch so wahnsinnig blödsinnig, diese Remakes, die kein Mensch braucht, wo es wie hieß der noch, der geniale Mr., wie hieß denn der Film noch?
Meinst du Doolittle oder wie? Nee.
Komme jetzt gerade wieder nicht auf den
Namen. Gibt da so einige.
Aber so ein Dresenfilm, so Remakes, wo die Amerikaner dann dachten, müssen sie unbedingt, obwohl die BBC es wirklich untoppbar, wie ich fand, irgendwie schon verfilmt hatte, müssen sich die Amerikaner dann auch nochmal draufsetzen. Ah,
ich glaube, meinst du House of Cards oder House of Cards gab es auch. Ja, es gibt, manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Aber wenn du jetzt überlegst, jemand will einen Film wie Halbe Treppe nochmal auf Englisch drehen, das würde niemals funktionieren, weil das so einzigartig war. Das ist so in dem Moment, wie ihr da alle seid, das ist dann einfach so eine, da ist für mich die Kunstform Film einfach auch so über allem gestellt, als dass ich
das zeigt ja auch eine kulturelle Identität,
gezeigt
wird, und die kann man nicht einfach übersetzen ins Amerikanische.
Ja, weißt du, und ich glaube, es gibt einfach Situationen, Axel, und da verstehe ich dich hundertprozentig, da bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Es gibt ganz oft Situationen, die wir drei schon hatten. Da haben wir uns dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen das nicht, weil es ist nicht meins und ich fühle mich nicht wohl dabei. Und haben dann alle gesagt, bist du bescheuert? Du arbeitest mit dem oder du machst das oder du kriegst 1 Milliarde Euro dafür. Wo ich sage, nee, ich habe da kein gutes Gefühl. Und das können, glaube ich, Außenstehende nicht immer nachvollziehen. Und aus einer gewissen...
Beim Deutschen Filmpreis, Conferencier, da... Ich würde mich erschießen.
Ich habe zum Beispiel auch mal sowas gemacht, da schäme ich mich im Nachhinein. Ich habe bei einer Panel-Show während der Fußball-EM bei Sat.1 mitgemacht. Ich bin, glaube ich, wenn es jemanden gibt, der null Ahnung hat von Fußball, dann bin ich es. Also wirklich, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß, dass es...
Kann sehr unterhaltsam sein.
Ja, und dann war ich da...
Wenn du Leute hast, die sich damit auskennen.
Ja. Pass auf, und dann saß ich da im Panel... Und neben mir saß Matthias Obtenhövel und dann saß noch, glaube ich, Axel Stein, der auch ein extremer Fußballkenner ist. Und dann saß noch irgendwie zwei Fußballer, also alle absolute Fußball-Nerds, die sozusagen den Kicker seit 1961 nicht nur gelesen haben, sondern auch noch archiviert und immer wieder vorblättern, die dir sagen können, welcher Trainer bei VfL Bochum 1972 war oder so. Und dann sitze ich da und ich sage nur, und dann haben die mir geschriebene Witze so One-Liner gegeben und ich habe die rausgelassen und habe das so gemacht und Matthias Obtenhövel hat mich mit einer Verachtung, mit einem verachtenden Blick gestraft, wo ich erst mich sehr erschrocken habe, aber ich verstehe das total und ich wünsche mir, dass ich Matthias Obtenhövel irgendwann mal treffe und sage, übrigens, ich möchte mich entschuldigen, dass ich damals da mitgemacht habe. Also das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, Thomas, bitte pass in Zukunft auf, mach nicht jede Scheiße. Und informiere dich. Und genau wie du es eben sagst, lies erstmal das Buch. Und es ist doch scheißegal, ob das nun Tarantino oder Steven Spielberg oder David Fincher ist oder wer auch immer oder auch Andreas Dresen.
Wenn es gegen die Wand fährt, fährt's gegen die Wand.
Genau, und wenn du einfach merkst, ey, das ist überhaupt nicht meins und ich liebe zwar Andreas Dresen, aber diese Geschichte ist doof und die Hauptdarstellerin, ich komme überhaupt nicht klar und ich sehe das komplett anders und so. Und dann steckst du aber drin, dann kannst du nicht auf halber Strecke sagen, übrigens, scheiße, steig jetzt aus. Kannst du auch nicht machen.
Lass mal. Hast die Mark nur 50 Pfennig wert? Nee, lass mal.
Guck mal, als so ein Helge Schneider-Typ hättest du in dieser Sportmoderation wahrscheinlich, wenn der Torwart zum Abschlag den Ball sagt, Hand, das war doch Hand.
das war doch Hand.
Also wir freuen uns auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich immer auf den nächsten Münster-Torter. Wir freuen uns wieder drauf, wenn du auf Tour gehen kannst mit deinem
Inselorchester.
Wir freuen uns auf jeden Fall vielleicht auf mal wieder einen neuen Film mit Andreas Dresen. Wäre mal wieder Zeit.
Du hattest ja eine kleine
Rolle nur gehabt bei Gundermann, aber auch das war ja auch ein fantastischer Film und wir hoffen dich dann öfter mal... Das war auch
eine schöne Rolle.
War eine schöne Rolle, ja.
War auch eine schöne Rolle, stimmt.
Ja. War sehr schön, war auch ein sehr schöner Film. Super. Lieber Axel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier bei unserem kleinen Ost-West- Podcast Blühende Landschaften, alles, alles Gute.
Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns dann hier bei Captain Chucky.
Genau,
Captain
der nächste Captain Chucky, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Der kommt auch demnächst. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Unser super Spezial-Duper-Gast war Axel Prahl. Dankeschön.
Herrlich.
Ein inneres Fußball.
Ja, es war wunderbar. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, das war ein Leihwand. Das geht sich aus.
Servus. Servus. Danke.
Baba.
Von uns bei unserem kleinen Podcast. Blühende Landschaften.
Denn
Axel Prahl. Wow.